was wir in unserem Forschungsprojekt ja festgestellt haben, ist eigentlich, dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Philosophiegeschichten in europäischen Sprachen ja solche Regionen wie das alte Ägypten, das alte Äthiopien noch mit als Ursprünge der Philosophie betrachtet haben. Die stehen ja drin in alten Philosophiegeschichten. Die wurden dann im Prinzip rausgeschrieben.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch im antiken Ägypten. Wir haben ja schon über Geschichte und Gesellschaft gesprochen und über Mythologie und Jenseits. Und in dieser Folge wollen wir uns nochmal expliziter mit Philosophie beschäftigen. Und zwar mit der Frage, ob die vielleicht sogar in Ägypten ihren Anfang nimmt und welche Texte man für ein Bejahen dieser Frage hernehmen würde. Darüber spreche ich mit Anke Granes und das Gespräch haben wir schon im letzten Jahr aufgezeichnet, sogar noch vor den Folgen, die ihr hier schon bei uns in den letzten Wochen gehört habt. Und dann wollte ich noch einen Ausblick geben, denn wir werden uns noch in drei weiteren Folgen mit Ägypten beschäftigen. Es wird eine Folge zum ägyptischen Totenbuch geben, also dem Text, den die Toten mit ins Grab genommen haben. Was stand da drin? Wie lässt sich das philosophisch deuten? Und es wird eine Folge geben, wo wir nochmal expliziter über Weisheitslehren sprechen. Und dann werden wir einen Text, von dem ihr gleich auch hören werdet, nämlich die Lehren des Ptahotep, zusammen im Lesekreis lesen auf unserem Discord-Server und in unserem Special Anfang April 2 Stunden lang besprechen. Wenn ihr das gerne hören wollt, dann unterstützt diesen Podcast gerne finanziell auf steadyhq.com/geister. Danke an alle, die das schon machen. Und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, darüber jetzt mit Dr. Anke Granes sprechen zu dürfen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind vieles, unter anderem Geschäftsführerin des Reinhard Koselleck-Projekts Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive an der Universität Hildesheim. Ihre Forschungsschwerpunkte sind interkulturelle Philosophie, Philosophie in Afrika, Geschichte der Philosophie, arabisch-islamische Philosophie, feministische Theorie, Genderforschung, um nur einige zu nennen. Sie sind stellvertretende Leiterin der Redaktion der Zeitschrift Polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren. Da ist auch ein Text von Ihnen in der 38. Ausgabe erschienen zur Frage, ob die Philosophie in Ägypten beginnt. Den habe ich auch mal in den Shownotes verlinkt. Und vor kurzem ist auch noch Ihr Buch erschienen, Philosophie in Afrika bei Surkamp, in dem Sie sich auf über 600 Seiten der afrikanischen Philosophie und Geschichte widmen. Im Pressetext ist direkt der erste Satz, wie können wir die Philosophie dekolonisieren? Darüber würde ich natürlich auch gerne mit Ihnen sprechen. Aber ganz am Anfang steht in diesem Podcast eigentlich immer die Frage für Sie ganz persönlich, warum eigentlich diese Beschäftigung mit Philosophie? Wie kam das?
Ja, weil Philosophie ein sehr breites Feld des Denkens letztendlich abdeckt. Die Philosophie macht sich die ganze Welt zum Gegenstand, den Menschen die Möglichkeit, diese Welt zu erkennen und diese Vielfalt an Themen, die philosophisch betrachtet werden können, dann eben auch in Kooperation mit anderen Disziplinen aus einer spezifisch philosophischen Perspektive dann aber eben auch nochmal anders betrachtet werden können als in anderen Fächern. Ich glaube, das hat mich von Anfang an gereizt, in die Philosophie einzusteigen. Und das ist, glaube ich, auch bis heute so meine Motivation geblieben bei dieser Disziplin, die ja auch nicht unumstritten ist, ne? Also als Luxusdisziplin, als Disziplin, die im Elfenbeinturm hockt. Also bei dieser Disziplin letztendlich doch zu bleiben, weil ich glaube, dass Philosophie einen sehr spezifischen Blick auf diese Welt erlaubt. Ja, das vielleicht so als kurze Begründung.
Witzig eigentlich jetzt, wo Sie es sagen, wenn man heute sagt, ja, das ist irgendwie eine Luxusdisziplin, aber geschichtlich ja dann oft auch sagt, naja, mit Philosophie fängt die Zivilisation so ein bisschen an oder man quasi manchen Gesellschaften Philosophieren abspricht, weil man zum Beispiel noch nicht kritischer war und so. Ist eigentlich interessant, dass sich das dann heute zu, ist es nicht vielleicht ein Luxus, den wir uns noch leisten, entwickelt hat?
Ja, ich glaube, in diesem Spannungsfeld hat die Philosophie aber, glaube ich, auch schon lange gearbeitet oder vielleicht sogar, wenn wir die europäische Philosophiegeschichte von ihren Anfängen aus, allein die europäische Philosophiegeschichte von ihren Anfängen aus betrachten, also und zum Beispiel Sokrates nehmen, dem ja auch Faulheit vorgeworfen wurde, nachdem er dort auch nur auf dem Marktplatz stand und Gespräche mit seinen Mitbürgern gesucht hat, um eben Begriffe wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit eben auch zu klären oder zu diskutieren. Also in diesem Spannungsfeld befindet sich die Philosophie, glaube ich, bis heute. Also dass einerseits gesagt wird, ja, also wir haben diese lange, riesige Tradition an Philosophie und Philosophie ist so der Gipfel der Kultur und der Wissenschaft, was ja dann gerade gerne auch in eurozentrischen Erzählungen so dargestellt wird, ne, wo mit anderen Kulturen dann ja gerne auch ein bestimmter Entwicklungsstand abgesprochen wird. Also auch diese Narrative, mit denen wir uns hier ja auch in unserem Projekt besonders kritisch auseinandersetzen, sind vorhanden. Gleichzeitig wurde und wird der Philosophie permanent und auch bis heute vorgeworfen, eine Disziplin, die in einem Elfenbeinturm sitzt, zu sein. Ne? Und diesem Spannungsfeld, glaube ich, hat die Philosophie schon immer irgendwie ein bisschen gearbeitet.
Und dann, ja, muss man es vielleicht manchmal verteidigen, dass man das überhaupt macht. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man ein Buch schreibt über afrikanische Philosophie, Philosophiegeschichte, ist da auch immer so ein Verteidigungsaspekt mit drin, beziehungsweise weil es auch Kritik daran gibt, hatten manche Gesellschaften überhaupt schon wirklich Philosophie? Und Sie haben mit Sokrates angesprochen, es gibt ja so unterschiedliche Definitionen davon, was ist eigentlich Philosophie, wann geht die Philosophie eigentlich los? Und die eine ist ja sowas Personelles, also dass man sagt, Philosophie geht bei den Vorsokratikern unter anderem los, weil es da Menschen gibt, die hauptsächlich Philosophen oder Philosophinnen sind, also das hauptsächlich machen, diese Art des Lebens. Und das andere wäre ja zum Beispiel zu sagen, was ist der Inhalt von dem, was überhaupt besprochen wurde, was ist das Philosophische daran? Ist das so eine hauptsächliche Fragestellung, die man sich stellen muss? Was ist eigentlich Philosophie, wenn man sich damit beschäftigt? Wo fängt das mit der Philosophie an? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, natürlich, absolut. Also wenn wir fragen wollen, wo die Geschichte einer welcher Disziplin auch immer oder welcher Form des Denkens immer begann, muss man natürlich schon versuchen zu fragen, also welche Form des Denkens behandeln wir hier eigentlich, welche Disziplinen? Die Entstehung der akademischen Disziplin erfolgte ja viel später, nämlich erst eigentlich im 19. Jahrhundert. Aber welche Form des Denkens meinen wir jetzt hier eigentlich damit? Und natürlich befinden wir uns dann sofort in dieser Frage nach Definitionen und Abgrenzungen. Das ist ganz klar. Und ich meine, Ihre Frage hat ja jetzt gerade eigentlich zwei Aspekte beinhaltet. Nämlich einerseits steht man nicht unter einem noch größeren Legitimationsdruck, wenn man sich mit außereuropäischen Philosophien beschäftigt, insbesondere eben Philosophien in Afrika oder auch Lateinamerika, als würde man sich mit europäischer Philosophie und Philosophiegeschichte beschäftigen. Und ja, da haben Sie recht. Hier sind natürlich die kritischen Anfragen noch viel stärker zu finden. Werden Philosophen, Philosophinnen in unserem gesellschaftlichen Kontext manchmal eben als im Elfenbeinturm lebend kritisiert, dann ist natürlich die Beschäftigung mit außereuropäischen Philosophien durchaus noch mal stärker in der Kritik. Und zwar genau dann, wenn vorausgesetzt wird, da gibt es ja sowieso keine Philosophie. Warum soll man sich mit irgendwas beschäftigen, was es nicht gibt? Und warum werden da Fördergelder reingesteckt oder solche Sachen? Also da sind die Anfragen natürlich noch mal sehr viel kritischer. Das ist der eine Teil Ihrer Frage gewesen, auf den ich auch gerne noch mal deutlicher eingehen wollte. Und der zweite Teil der Frage, ja natürlich, also sobald man sich mit außereuropäischen Philosophien beschäftigt, steht natürlich die Frage nach dem, was man da tut und damit natürlich die Frage nach dem Philosophiebegriff nochmal auch sehr viel stärker im Kontext. Aber ich möchte auch betonen, dass auch in der europäischen sowohl Tradition, also in der Geschichte der europäischen Philosophie, als auch in der Gegenwart ständig trefflich darüber gestritten wurde, was Philosophie eigentlich sei. Und wenn wir uns allein die europäische Philosophiegeschichte anschauen, dann müssen wir feststellen, dass eigentlich jeder der sogenannten großen Denker auch um den Philosophiebegriff nochmal gerungen hat, ja, sich selbst nochmal gefragt hat, was ist denn eigentlich die Philosophie? Was tue ich denn hier eigentlich? Ob wir nun Descartes lesen oder Kant oder wen auch immer, ne? Diese Frage wurde immer wieder verhandelt und ist natürlich auch in den Gegenwartsdiskursen, auch allein in den Philosophien Europas und Nordamerikas, immer wieder in der Debatte, wenn wir allein die Auseinandersetzung zwischen der analytischen Philosophie und anderen Philosophietraditionen betrachten, die analytischen Philosophen, Philosophinnen, die möglicherweise einen ganz anderen Philosophiebegriff haben als Phänomenologinnen zum Beispiel. Also diese Debatten begleiten unsere Disziplin von den Ursprüngen an, würde ich fast sagen, und setzen sich fort. Das ist also eigentlich gar nicht so ein Spezialproblem. Aber ich gebe Ihnen recht, diese Anfragen kommen noch mal ein Stück weit kritischer, wenn man sich mit außereuropäischen Philosophien beschäftigt und natürlich gerade eben auch, wenn man einen Kontinent in den Blick, in den philosophischen Blick nimmt wie Afrika, der eben lange tatsächlich eben auch ausgeschlossen war und extrem mit Stereotypen besetzt wurde, wie es gibt dort keine Rationalität, keine Logik. Die Gesellschaften haben, wenn wir an Hegel erinnern und seine Vorurteile gegenüber Afrika, die haben nicht mal Geschichte, die haben keinen Staat, die haben keine politischen Formen. Also insofern kannst du dort auch keine Philosophie geben. Und diese lang tradierten Vorurteile, dass man da gar nichts finden kann, damit ist man natürlich sehr stark konfrontiert, wenn man sich diesem Kontinent unter philosophischer Perspektive widmet. Und damit sind bis heute tatsächlich aber auch die afrikanischen Kollegen und Kolleginnen konfrontiert. Ja, Afrikaner, Afrikanerinnen, die längst in akademischen Institutionen arbeiten, sich mit ihren eigenen Traditionen des Denkens beschäftigen und dann immer bis heute noch die Frage beantworten müssen, ja, gibt es denn eigentlich Philosophie in Afrika?
Ist das einfach nur oft so eine pseudorationale Fragestellung, die aber im Gewand so eines rassistischen kolonialen Denkens daherkommt, oder beziehungsweise im Gewand der Rationalität, aber eigentlich ist das nicht immer eine berechtigte Fragestellung? Also, weil ich stelle mir jetzt davon natürlich, Sie haben gerade gesagt, um das Feld abzugrenzen, muss man sich diese Frage schon stellen, aber es klingt ja so, als würde man diese Frage einfach auch draufwerfen daraus, ohne überhaupt suchen zu wollen, ob es da tatsächlich Philosophie gab.
Ja, also da möchte ich das nicht verallgemeinern. Mhm. Ja, also es gibt natürlich eben auch die Wissensfrage, also die Frage nach dem, ja, was gibt's denn dort, einfach aufgrund der Tatsache, dass es sehr wenig Wissen über die ideengeschichtlichen Entwicklungen in Afrika gibt. Es gibt natürlich auch die reine neugierige Frage. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Da gibt es auch sehr viele, die da sehr neugierig sind und wissen wollen, was gibt es denn an philosophischen Traditionen auf diesem großen Kontinent Afrika und sich darüber freuen, wenn diese Fragen dann eben auch zunehmend besser beantwortet werden können, weil zunehmend mehr Kollegen, Kolleginnen, gerade eben natürlich auch aus dem Kontinent selbst dazu arbeiten und veröffentlichen. Aber es gibt tatsächlich auch bis heute existierende Stereotype, rassistische Stereotype, die davon ausgehen, dass es auf diesem Kontinent nichts zu finden gibt. Die finden sich sowohl in der Philosophie-Geschichtsschreibung dort eben manifestiert dann, indem im ganzen Kontinent die Fähigkeit zur Philosophie abgesprochen wird, bis hinein ins 20. Jahrhundert im Übrigen. Und es gibt eben bis heute eben auch in der Öffentlichkeit verbreitete Vorbehalte, die in diese Richtung gehen. Wobei solche Vorbehalte natürlich eben auch mit dem Bild von Afrika zusammenhängen, wie es auch zum Beispiel medial geformt wird, bis heute geformt wird, ne? Als ein Kontinent, der Opfer ist, der Opfer von Bürgerkriegen, Naturkatastrophen etc. ist und der ständig europäischer Hilfe bedarf. Ne? Also auch dieser sehr schwierige Begriff von Entwicklungshilfe macht solche Sachen ja auch nicht besser. Also wir arbeiten hier tatsächlich in diesem großen Komplex von einerseits, es gibt nicht wirklich viel Wissen über den Kontinent, insbesondere was ideengeschichtliche Aspekte betrifft, und aber immer auch lang tradierte rassistische Stereotype, und dass das dann oft eine Gemengelage ist, die zusammenkommt, ist auch klar.
Wenn es nicht so viel Wissen gibt und man sich jetzt versucht, dieses Wissen anzueignen, sich zu fragen, beginnt die Philosophiegeschichte vielleicht in Afrika, wie geht man da wissenschaftlich vor? Was sind da so die Problemstellungen, die man hat?
Ja, na, Probleme haben wir viele, ne? Da haben Sie jetzt wieder einen großen Topf aufgemacht. Ja. Also ich muss jetzt als erstes, glaube ich, klarstellen, dass ich als Philosophiehistorikerin ja schon auf einer Metaebene arbeite. Mhm. Das heißt, ich beobachte bereits Diskurse.
Ja.
Und was ich eben spezifisch eben auch mit der Beschäftigung philosophischer Traditionen oder der Rekonstruktion von philosophischen Traditionen in Afrika, aber nicht nur dort, sondern auch wenn wir in den asiatischen Bereich schauen oder eben auch in Südamerika, in den mittel- und südamerikanischen Bereich schauen, was ich nötig macht, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. Mhm. Das ist für Philosophiehistoriker allerdings nicht neu. Die Philosophiehistoriker haben zum Beispiel immer ganz stark auch mit den Philologen zusammengearbeitet. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass eben auch aus dem Griechischen, aus dem Latein und so weiter natürlich Texte dann auch erstmal aufgefunden, übersetzt werden mussten, ehe das dann in Philosophiegeschichten hineingeflossen ist, in solche philosophiegeschichtlichen Erzählungen hineingeflossen ist. Und Philosophiehistoriker auch aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, die haben ja auch nicht unbedingt alle diese Quellenarbeit betrieben, sondern dann eben diese Erzählungen rekonstruiert. Wie hat was aufeinander aufgebaut? Ne? Also welche Manuskripte, welche Namen sind wichtig für eine Philosophiegeschichtserzählung? Und ähnlich arbeitet man natürlich auch im außereuropäischen Bereich. Die Vielfalt an Disziplinen, die jetzt allerdings einbezogen werden muss, wenn wir eine Philosophiegeschichte des afrikanischen Kontinents, wobei ich hier auch nochmal betonen möchte, ich plädiere sehr für verflechtungsgeschichtliche Ansätze, das heißt also nicht mehr starre kontinentale oder gar nationale Abgrenzungen zu machen, aber das ganze Forschungsfeld Afrika verlangt natürlich eine noch größere interdisziplinäre Zusammenarbeit. So, und Sie haben jetzt hier schon das alte Ägypten angesprochen. Hier ist natürlich eine enge Zusammenarbeit mit Ägyptologen und Ägyptologinnen notwendig, die ja diejenigen sind, die Manuskripte auffinden, die Manuskripte entziffern, die Manuskripte dann eben auch in europäische Sprachen zum Beispiel, also die mir dann zugänglich sind, übersetzen. Ne? Also die Übersetzungsarbeit ist eben auch eine ganz wichtige Arbeit, die ja in diesen ganzen Rekonstruktionsprozessen eine wichtige Rolle spielt. Und ähnlich ist es, wenn wir uns mit dem alten Äthiopien beschäftigen, dass man da natürlich auch die Äthiopisten braucht, die dann eben alte Texte aus dem Gesch ja längst ins Englische oder Deutsche übersetzt haben, sodass sie heute ja auch zugänglich sind. Ne? Also die Quellenlage ist eigentlich gar nicht so schlecht. Arabisch wäre eine weitere Sprache, eine weitere große Sprache, ne, die Beachtung finden muss. Und dann natürlich die vielen unzähligen afrikanischen Sprachen, die natürlich kein Mensch alleine kennen kann, sondern da dann eben auch wieder auf Übersetzungen von Fachkollegen, Kolleginnen, gerade eben da auch aus Afrika, angewiesen ist, die Texte dann rekonstruiert haben oder übersetzt haben und damit zugänglich machen. Ne? Also insofern ist es wirklich eine große interdisziplinäre Arbeit, die notwendig ist, um eine Philosophiegeschichte Afrikas zu schreiben. Und insofern ist mein Buch ja keine Philosophiegeschichte Afrikas, sondern das, was ich tue, ist, die methodischen Probleme aufzuzeigen, die eigentlich mit in Betracht gezogen werden müssen, wenn man versucht, eine Philosophiegeschichte Afrikas zu schreiben, beziehungsweise viel weitergehend nehme ich ja Afrika als ein Modell für methodologische Überlegungen, für eine globale Philosophiegeschichtsschreibung. Denn die Probleme, die wir in Afrika sehen, wie ganz alte Schrifttraditionen, die bisher denen keine Aufmerksamkeit im Rahmen der Philosophiegeschichtsschreibung geschenkt wurde, die ganze Frage nach dem Umgang mit oralen Traditionen, also Philosophie in Gesellschaften, die vorrangig mündlich ihr Wissen tradiert haben, die Brüche, die der Kolonialismus hinterlassen hat, auch die ideengeschichtlichen Brüche, die der Kolonialismus hinterlassen hat, all das manifestiert sich auf dem afrikanischen Kontinent. Diese Fragen haben aber eine globale Relevanz für eine globale Philosophie-Geschichtsschreibung, die eben weit über den europäischen, eurozentrischen Rahmen hinausgehen möchte.
Was ich sehr spannend fand noch, ist, dass Sie haben gerade über die Übersetzungen gesprochen in unterschiedliche Sprachen, dass in Ihrem Buch auch das Argument kommt, dass wenn diese Texte, zum Beispiel die altägyptischen, in mehr Sprachen übersetzt werden, dann ergeben sich nochmal mehr Bedeutung oder wir können nochmal die Begriffe, die irgendwie darin vorkommen, anders interpretieren oder sehen die vielleicht in einem anderen Licht. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Könnten Sie mir das nochmal erklären? Weil ich glaube, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass quasi mehrfache Übersetzungen auch in außereuropäische Sprachen auch für das Verständnis des Inhalts der ursprünglichen Quelle gewinnbringend sein kann.
Ja, na klar, also insbesondere für das philosophische Verständnis. Aber das ist ja auch ehrlich gesagt nichts Neues, denn auch die alten griechischen Texte, die wir ja sozusagen als Grundlage für unsere Tradition legen, die sind ja mehrfach übersetzt worden. Es gibt ja auch immer wieder Neuübersetzungen, ne? Von Texten des Aristoteles oder Platon oder eben der Vorsokratiker und so weiter. Ja. Da gibt es bestimmte Klassiker, ne? Also Diel Kranz zum Beispiel, ne? Für die Vorsokratiker im deutschsprachigen Raum. Aber die sind ja auch nicht nur auf Deutsch übersetzt worden, sondern auch auf Französisch, Englisch und in viele, viele andere Sprachen inzwischen. Ne? Und auch da arbeitet man durchaus ja vergleichend.
Ja.
Ne? Und da, genau diese Arbeit, diese Übersetzungsarbeit, beziehungsweise eben vor allen Dingen diese Auseinandersetzung mit zentralen Begrifflichkeiten dieser Manuskripte, die wäre jetzt für das alte Ägypten meiner Meinung nach allererst zu leisten, weil das alte Ägypten nie philosophisch gelesen wurde oder also schon lange nicht mehr philosophisch gelesen wurde. Das, was wir in unserem Forschungsprojekt ja festgestellt haben, ist eigentlich, dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Philosophiegeschichten auf Deutsch, auf Latein, in europäischen Sprachen ja solche Regionen wie das alte Ägypten, das alte Äthiopien, die Phönizier, die Chaldeer noch mit als Ursprünge der Philosophie mit betrachtet haben. Ah, die stehen ja drin in alten Philosophiegeschichten. Die wurden dann eigentlich im 18., dann vor allen Dingen 19. Jahrhundert im Prinzip rausgeschrieben. Ne? Also da wird dann eine Erzählung dominant, nämlich dass Thales der Anfang ist, dass die Griechen der Anfang sind. Vorher, wir müssen, das ist nämlich auch das Wichtige, dass ich ja auch versuche, so ein bisschen hier zu zeigen in meinem Buch, dass wir uns auch kritisch mit unserer eigenen Philosophiegeschichtsschreibungstradition auseinandersetzen müssen. Und da deutlich wird, dass es sehr lange, über einige hundert Jahre, eigentlich zwei große Erzählstränge gab. Die einen, da können wir auch schon Clemens von Alexandria zum Beispiel als einen wichtigen Repräsentanten hier benennen. Die einen, die sagen, es gibt also eine Pluralität an Ursprüngen der Philosophie. Und dann zum Beispiel auch die alten Ägypter mit benennen, die Hebräer und so weiter. Und dann andere, da wird ja Diogenes gerne dazu, Laertius, ne, gezählt, die sagen, nee, das fängt an bei den Griechen und bei Thales. Wenn man sich allerdings Diogenes genau anschaut, dann wird auch deutlich, dass das sehr ambivalent ist, was er dort in seinem ersten Buch beschreibt. Mhm. Einerseits sagt er, beginnt eben bei den Griechen. Die Ägypter hatten keine Philosophie und ein paar Seiten später spricht er dann plötzlich von ägyptischer Philosophie oder Philosophie in Ägypten. Das ist auch sehr ambivalent, muss ich mal sagen. So, und also ne, das alte Ägypten war nicht immer so rausgeschrieben, aber wir haben heute natürlich das Problem mit den Hieroglyphen war ja, dass sie lange Jahrhunderte nicht lesbar waren, ne, also weil die Fähigkeit eben, das Wissen über diese Sprache verloren gegangen war mit dem Ende des Ägyptischen Reiches dann, so um 300, 400 unserer Zeitrechnung herum, dann lange nicht lesbar war, aber durch die hervorragende Arbeit der Ägyptologie natürlich seit über 100 Jahren, also fast 200 Jahren ja inzwischen, wieder lesbar gemacht wurde. Mhm. Und da passiert sehr, sehr viel. Es werden immer wieder noch neue Manuskripte entdeckt, die werden übersetzt. Diese neuen Manuskripte bringen dann eben noch neue Bedeutungsinhalte von bestimmten Begriffen wieder hervor. Und deswegen sage ich, dass eben Übersetzungen von bestimmten zentralen Manuskripten, die vor 100 Jahren gemacht wurden, heute vermutlich auch unter Ägyptologinnen gar nicht mehr den Stellenwert haben wie Neuübersetzungen, weil sich die Breite das Verständnis bestimmter Hieroglyphen, bestimmter Wörter, bestimmter Begriffe eben verändert hat durch neues Wissen. Da ist also eine große Dynamik drin. Ja, aber das jetzt auch unter philosophischer Perspektive fruchtbar zu machen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil ich denke, und das versuche ich gerade ja dann, also einerseits ein bisschen in dem Artikel, den Sie schon genannt haben, aber sehr viel ausführlicher in dem entsprechenden Kapitel in meinem Buch an einigen Beispielen ja auch deutlich zu machen, wo ich da die philosophische Relevanz sehe und warum man meiner Meinung nach einen der Ursprünge der Philosophie auch im alten Ägypten ansiedeln könnte.
Mhm. Genau, da stellen Sie verschiedene Texte vor, unter anderem die Lehren des Ptahotep und die Lehre des Ani, Klagen eines Bauern. Könnten Sie mir ein bisschen was von denen erzählen? Was sind das für Texte? Was für eine Art von Text wurde damals geschrieben?
Naja, das sind erstmal sehr alte Manuskripte, die ja aus dem Mittleren Reich vorrangig stammen, aus dem Mittleren Reich des alten Ägypten stammen. damit wesentlich älter sind, also etwa 1500, 1700 vor unserer Zeitrechnung, damit wesentlich älter sind als die Texte, die wir aus der griechischen Philosophie kennen.
Diese Texte sind ja von diesen, sagen wir, von Sokrates oder sowas, fast so weit weg, wie wir von Sokrates eigentlich weg sind. Nicht ganz so weit, aber das ist ja eigentlich eine riesige Zeitspanne, die dazwischen ist, ne?
Ja, natürlich, das ist eine riesige Zeitspanne, aber mit riesigen Zeitspannen müssen wir uns ohnehin auseinandersetzen, wenn wir Philosophie aus einer globalen Perspektive betreiben. Denn also wenn wir uns das Alter von Manuskripten aus Indien oder auch aus dem alten China anschauen, dann sind wir mit auch sehr langen Zeitspannen konfrontiert, die durchaus also weit früher sind als die Texte, die wir aus der griechischen Tradition dann letztendlich kennen. Aber ja, klar, also das sind schon enorme Zeitspannen, aber da liegen uns ja tatsächlich eben auch Texte vor, Manuskripte vor, die Sie gerne dann auch in Museen, die meisten liegen ja in europäischen Museen, sich anschauen können und die inzwischen eben übersetzt wurden, mehrfach übersetzt wurden. Ja, Ptahotep, die Weisheitslehren des Ptahotep sind ja ein recht berühmter und auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, durchaus nicht unbekannter Text. Also den Namen haben.
Heißt manchmal das älteste Buch der Welt, aber ich weiß nicht, ob das.
Ja, genau.
Stimmt.
Wird manchmal älteste Weisheitslehre der Welt, wird es mal oft genannt. Ich weiß auch nicht, ob man das so konkret festlegen kann dann letztendlich. Aber genau, es ist ein Text, ein relativ langer Text, der uns überkommen ist und in dem es darum geht, dass ein Vizier oder Ratgeber des Pharao eben alt geworden ist und nun also sich zur Ruhe setzen möchte und vom Pharao bittet darum, einen Nachfolger einarbeiten zu können. Und letztendlich geht diese ganzen Lehrtexte oder der vorliegende Text darum, dass er gute Ratschläge gibt, wie man sich jetzt in seiner Position, aber eben überhaupt in der ägyptischen Gesellschaft verhalten sollte. So, und philosophisch relevant finde ich, sind da bestimmte Grundkategorien, die hier häufig genannt werden, bestimmte Tugenden, also es ist eine Morallehre dann letztendlich, bestimmte Tugenden, die eben philosophisch ja auch in der europäischen Tradition unglaublich wichtigen Einfluss haben. Also man soll zum Beispiel nicht habgierig sein, ne, weil das die Gemeinschaft zerstört. Aber es gibt auch Begriffe, die in der europäischen Tradition wenig eine Rolle gespielt haben, die aber faszinierend sind und die ich denke hier nochmal einen ganz anderen Beitrag leisten können, nämlich zum Beispiel das Hören.
Das Hören. Ne?
Ja. Genau, das Hören ist einer der wichtigen Grundbegriffe, die hier genannt werden, und zwar in verschiedenen Dimensionen, die man eben auch in anderen Texten, noch in weiteren Texten aus dieser Weisheitsdimension auch nochmal deutlich machen kann oder die eben da auch nochmal deutlich gemacht werden. Also dieses Hören ist auch eine wichtige Tugend, die in anderen Manuskripten genannt wird. Also dieses Hören einerseits natürlich, klar, es geht darum, seinen Nachfolger einzuarbeiten, dem empfiehlt er gut, einem Beschwerdeführer zuzuhören. Ja, also wenn ein Beschwerdeführer kommt, muss man dem gut zuhören, um eben deutlich zu machen, dass man ihn ernst nimmt. Das ist jetzt erstmal eine Beamtentugend sozusagen. Ja. Aber des Weiteren ist natürlich auch wichtig, dieses Hören auf einen Vater oder Lehrmeister, um eben gute Ratschläge anzunehmen. Damit im Zusammenhang steht aber noch eine ganz andere Dimension und das ist auch eine Begrifflichkeit, die dann dort vorkommt, nämlich man soll auf das Gestern hören, das Hören auf das Gestern, also sozusagen das Hören auf die Tradition, man soll die Tradition mit beachten letztendlich. Oder eben in einem noch größeren, in einer noch größeren Dimension das Hören auf die Maat. Maat ist ja der zentrale Grundbegriff im alten Ägypten als ein Prinzip der Ordnung. Und man soll also eben auf diese Ordnung, auf ein Prinzip der Ordnung in der Natur wie in der Gesellschaft dann eben auch hören. Natürlich schwingt damit auch mit ein Hören auf Autoritäten. Ne? Aber das war oft vor 100 Jahren zum Beispiel noch die Übersetzung dieses Begriffs als Gehorchen. Und das wird aber zunehmend oder wurde jetzt schon in den letzten Jahrzehnten von den Ägyptologen, Ägyptologinnen eigentlich nicht mehr so übersetzt, ne, in dieser nur Gehorchen, Befehlsempfang sozusagen Variante, sondern viel breiter. Ja, also dieses Hören wird viel breiter heute verstanden. Und da gibt es dann eben andere Texte wie die Lehre des Ani, die Sie auch gerade schon erwähnt haben, wo ja ganz explizit in dem Epilog zu auch einer Lehre eines Vaters hier an seinen Sohn, der Sohn dann dagegen rebelliert sozusagen und sagt, okay, das ist ja alles gut und schön, was du dort sagst, aber mein Herz ist eigentlich noch nicht bereit, diesen Lehren zu folgen, die sind mir viel zu hoch und soll ich mich denn dafür verbiegen und sich da eigentlich dagegen wendet. Ne? Also durchaus ein kritisches Zuhören kann man hier durchaus eben auch rauslesen. Ja, und das wären also schon mal zwei, wie ich finde, wichtige Beispiele von Grundkategorien, die man aus den uns vorliegenden alten Manuskripten hier erschließen kann und die philosophisch natürlich höchst relevant und interessant.
Welche so philosophiebegrifflichen Fragestellungen schließen sich denn da an? Also ich habe aus Ihrem Kapitel und auch in Ihrem Text dann rausgelesen, dass man Texte findet, wo dann Leute zum Beispiel sagen, ah ja, hier bei Taotep haben wir ja auch sowas wie das Konzept der Eudaimonie von Aristoteles. Deswegen ist es Philosophie. Oder Leute sagen, bei Taotep haben wir irgendwie nicht so richtig eine Kritik an der Obrigkeit. Er sagt einfach nur, wie man quasi jetzt diesen Job machen soll. Das ist deswegen noch keine Philosophie, weil diese kritische Dimension fehlt. Die ist aber in den Lehren des Ani zum Beispiel im Hinterfragen des Vaters dran. Also welche Fragestellung so, wenn man sich fragt, ist das schon Philosophie oder was ist da dran philosophisch, kann man hier aufmachen?
Naja, eine ganze Reihe. Ein paar haben Sie ja jetzt hier schon genannt, ne? Also wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist immer die griechische Tradition als Norm und Maßstab zu formulieren. Also wenn etwas so ähnlich ist wie bei den Griechen, dann ist es Philosophie.
Wir haben einen Dialog, also Platon, also genau, ist das.
Kann man genau, also das ist natürlich eine eurozentrische Perspektive. Ne, da geht man schon wieder davon aus, dass Philosophieren wurde allein im alten Griechenland erfunden und ist deswegen die Norm, an der alles gemessen werden muss. Das halte ich für falsch, sondern ich glaube, wir brauchen eben auch eine große Offenheit, um uns überhaupt erstmal bekannt zu machen mit Denktraditionen in anderen Regionen und Kontexten und müssen dann eben schauen, in einem Dialog müssen wir prüfen, kann man das jetzt als Philosophie betrachten oder nicht? Und da werden wir sicherlich auch nie zu einem Ende kommen in diesen Debatten, weil, wie ich ja auch schon betont habe, selbst in der europäischen Philosophie der Gegenwart wir mit höchst unterschiedlichen Philosophiebegriffen ja auch konfrontiert sind. Also mit einem Philosophiebegriff, wie ich ihn verstehe, kann man insbesondere natürlich gerade die Lehre des Ani, weil ich denke, dass die Kritikfunktion der Philosophie ein wichtiger Aspekt ist von philosophischem Denken, unbedingt als einen philosophischen Text verstehen. Aber eben auch, Sie haben recht, also der Ptahotep-Text, also diese guten Ratschläge, die Ptahotep an seinen Nachfolger gibt, verlangen eine Einordnung in die Gemeinschaft, in die vorhandene gesellschaftliche Struktur. Da ist natürlich weniger Kritikpotenzial dann letztendlich drin. Da könnte man dann diskutieren, ist es jetzt ein Text, der zur Weisheitstradition gehört oder ist es ein Text, der in eine philosophische Tradition gehört? Das sind dann tatsächlich die ganz grundlegenden Spezialfragen, mit denen man sich auseinandersetzt. Weshalb der Text des Ptahotep für die Philosophie trotzdem wichtig ist, ist, dass hier sehr deutlich bestimmte Grundkategorien in einem sehr alten Text schon aufscheinen und zwar auch schon in sehr vielfältigen Bedeutungen aufscheinen. Und wir müssen natürlich auch, und das ist ja auch das Geschäft der Philosophiegeschichte, die Entwicklung von Gedanken und Begriffen eben uns vor Augen führen und da für die Entwicklung dieses Begriffs, der Maat, ne, also dieses Ordnungsprinzips und was dazugehört, was man tun, was man lassen soll und so weiter. Da ist der Ptahotep natürlich ein ganz wichtiger Ausgangstext dann. Ja. Und diese Motive, die wir hier schon finden werden, spiegeln sich ja dann in vielen anderen Texten auch aus jüngeren Jahrhunderten dann eben auch wieder. Also insofern hat er durchaus eine wichtige Rolle zu spielen. Ob der Text jetzt an sich schon Philosophie ist oder nicht, darüber kann man trefflich streiten, aber auf jeden Fall haben wir hier es mit philosophie-relevantem Material zu tun.
Mhm. Könnten Sie dieses Konzept der Maat noch mal kurz erklären, was daran so interessant ist? Weil es ist ja so, dass das schon sehr komplex ist, ne? Also, dass es um das Individuum geht, es geht um die Gesellschaft, es geht aber auch um die Verortung im Kosmischen und es scheint so eine eine Not nach Harmonie zu geben und auch eine Welt, die gar nicht an sich jetzt schon gut ist, sondern auch immer vom Chaos bedroht, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, genau. Also Maat ist so ein Grundbegriff oder der zentrale Grundbegriff in der altägyptischen Weltanschauung. Ein sehr gutes Buch, wenn man sich da weiter zu belesen möchte, ist natürlich das Buch unter genau diesem Titel Maat von Jan Assmann, der sicherlich der bekannteste oder einer der bekanntesten Ägyptologen im deutschsprachigen Raum ist und der da wirklich also großartige Arbeit geleistet hat. Auf seine Beschreibung und Diskussion dieses Maat-Konzepts beruhen natürlich auch viele meiner Aussagen hier oder meiner Kommentare und viele seiner Gedanken nehme ich hier natürlich eben auch oder ziehe ich heran zur Erläuterung eben dessen, was ich eben auch hier versuche anhand verschiedener Texte eben deutlich zu machen. Interessant ist, dass Jan Assmann zu den Ägyptologen gehört, die eher vorsichtig sind zu sagen, das ist Philosophie. Er bleibt dabei, dass es eine Weisheitstradition ist. Andere Ägyptologen benennen das ausdrücklich als Philosophie. Ne? Der Friedrich Jung zum Beispiel bezeichnet den Tahotep-Text eben ausdrücklich eben auch als einen philosophischen Text. Also da ist es eben auch sehr umstritten. Also Maat, das große Ordnungsprinzip in der ägyptischen Weltanschauung, eigentlich eine Göttin zunächst einmal, der eine Schwester gegenübergesetzt wurde, die Isfet. Und das hatten Sie jetzt ja auch schon angesprochen. Die Ordnung steht immer im Spannungsfeld zum Chaos. Isfet symbolisiert das Chaos, die Maat die Ordnung. Und Sie haben die Maat auch schon in den verschiedenen Dimensionen ja jetzt angesprochen. Es geht um die kosmische Ordnung. Es geht um die Ordnung in der Gesellschaft, im Staat, mit dem Pharao an der Spitze dann. Und es geht aber eben auch um ein richtiges Verhalten des Individuums in der Gemeinschaft, denn das Individuum muss sowohl in der Gemeinschaft als auch natürlich im Rahmen des Kosmos sich in seine Position, seine Rolle ausfüllen, um die Ordnung nämlich aufrechtzuerhalten. Und das betont Assmann zum Beispiel in seinem Buch auch sehr stark, diesen Unterschied zwischen einem griechischen Weltbild und dem ägyptischen Weltbild. Im griechischen Weltbild ist die Ordnung des Kosmos sozusagen die Vorlage für die Ordnung der Gemeinschaft in der Welt. Und das ist im alten Ägypten eben nicht so, sondern man geht davon aus, also was erstmal vorrangig herrscht, ist Chaos. Und das Prinzip der Maat muss eigentlich erst hergestellt werden. Die Maat muss erst hergestellt werden. Die Ordnung im Universum, aber eben auch in der Gemeinschaft, muss erst hergestellt werden. Und das ist eigentlich ein stetiges Tun, dass die Maat, die Ordnung immer wieder hergestellt werden muss. Das beruht also auf dem Handeln eines jeden Einzelnen. Und deswegen ist es so wichtig, richtig zu handeln. Und daraus ergeben sich dann natürlich eben die jeweiligen moralischen Ableitungen. Also zum Beispiel nicht habgierig zu sein, weil Habgier eben zu einer Zerstörung des Gemeinwesens dann letztendlich ja führen kann. Ne? Also zur Zerstörung der Harmonie. Ja, und Harmonie ist ein wichtiger Punkt, das ist richtig, das hatten Sie auch schon angesprochen. Also es geht darum, eine Ordnung herzustellen, in der der Kreislauf des Universums, der Welt, aber eben auch im Rahmen der Gemeinschaft friedlich, also in einem respektvollen letztendlich Miteinander mündet. Denn ein weiterer wichtiger Grundbegriff ist eben auch das Füreinanderhandeln. So wie du mal für mich gehandelt hast, muss ich dann auch wieder für dich handeln, damit man ein Vertrauen in das gegenseitige Handeln eben haben kann, ein Vertrauen in gesellschaftliche Abläufe, ob es nun der Handel ist, wenn ich dir was gebe, gibst du mir auch irgendwie ein Äquivalent zurück, oder sei es eben, dass ich an eine bestimmte gesellschaftliche Position gesetzt bin und dann eben kann man von mir erwarten, dass ich diese eben auch in diesem Sinne ausfülle. Und da wären wir bei einem anderen wichtigen Text, den Sie auch schon kurz genannt hatten, nämlich die Klagen eines Bauern. Auch eine sehr nette Geschichte, wie ich finde. Ein Bauer, der eben trickreich von einem Pächter seiner Habe beraubt wird und der dann eben zum nächsten Gutsbesitzer geht, der dafür zuständig ist, Recht und Ordnung in seinem Bereich herzustellen. Er wurde also geprellt um seine Habe, geht dorthin und beklagt sich. Und der entsprechende Gutsherr hört ihm erstmal nicht zu. Da haben wir wieder das Hören, hört ihm nicht zu, reagiert also nicht, erfüllt seine Pflicht nicht, die Ordnung wiederherzustellen, Recht und Ordnung herzustellen, sondern ignoriert ihn. Und dieser Bauer kommt wirklich jeden Tag wieder und neun Reden gibt es von ihm, neunmal beschwert er sich und immer mit diesem Appell an die Maat. Mhm. Nämlich, dass es die Aufgabe dieses Gutsherrn wäre, die Maat, die Ordnung wiederherzustellen. Und erst ist er recht freundlich und appelliert an ihn als Respektsperson, die eben die Aufgabe hat, das alles wiederherzustellen. Und immer weiter wird er dann ärgerlicher und beschimpft ihn dann auch, weil er eben seiner Aufgabenstellung, seiner Funktion nicht gerecht wird, bis er sich dann irgendwann fast das Leben nehmen will. Und dann kommt aber heraus, dass der Gutsherr ihn so lange hingehalten hat, weil er eben als Bauer, er war erstaunt, dass dieser Bauer so wohlformulierte Reden halten kann. Die wurden alle aufgezeichnet. Der König wollte das eben auch so, der wollte die auch alle hören. Die wurden alle aufgezeichnet und dem Bauern widerfährt dann doch noch Recht. Er bekommt seine Habe wieder und wird auch noch entschädigt. Also ist eine Geschichte, die mit einem guten Ausgang, die aber natürlich auch sehr, sehr spannend unter philosophischen Perspektiven ist, ne? Also dieser Appell an eine bestimmte Gerechtigkeitsvorstellung, aber auch die staatliche Umsetzung letztendlich, wie Gerechtigkeit hergestellt wird, nämlich durch Funktionsträger, die da stark in die Verantwortung genommen werden, aber allein auch diese Konstellation, dass ein ja eher ungebildeter Bauer dann eben so wohlformulierte Reden halten kann. All das hat zum Beispiel eben auch meinen kanadischen Kollegen Chica Jeffers dazu veranlasst, einen sehr interessanten Text über dieses Manuskript zu schreiben, indem er dieses alte Manuskript aus der Perspektive politischer Philosophie versucht zu lesen. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Und davon, denke ich, brauchen wir mehr. Nämlich so, wie wir heute noch uns auf Aristoteles beziehen, um irgendwelche heutigen Fragen zu lösen. Genauso kann man sich natürlich auch auf andere Texte aus anderen Traditionen beziehen und schauen, welche Relevanz, wie kann man die eigentlich heute noch fruchtbar machen? Gibt es da Ideen drin, die eben auch für heutige Debatten interessant werden? Und das wäre eine Arbeit, die eben zu leisten wäre.
Ich wollte genau auf diesen Punkt jetzt hin, mit dem Sie geendet haben, weil es ja auch in Ihrem Text mit dem, also ein Teil dieses Klagen des Bauern-Textes mit dem Beschreibung vom Naturzustand im Leviathan von Hobbes verglichen wird. Und wenn man jetzt, ich mir jetzt diese Maat-Konzeption anhöre und dann denke ich irgendwie, das Individuum in der Gesellschaft und die Welt und die kosmische Ordnung ist bedroht, dann denkt man natürlich gleichzeitig heutzutage, okay, das Individuum in der Gesellschaft, Klimakrise und so weiter. Sie schreiben aber hier den Satz in Ihr Buch auch rein, dies wirft ein weiteres, da geht es glaube ich darum, da beziehen sie sich darauf, dass man auch, wenn man über die Klagen des Bauern spricht, ja sagen kann, der Anfang ist schon so eine Kritik oder ein Aufwerfen, dass arme Individuen halt sehr verletzlich sind in der Gesellschaft und dann schreiben sie, dies wirft ein weiteres Problem im Umgang mit dem philosophischen Erbe anderer Jahrhunderte und Religionen auf, wie frei können sich unsere Gedanken im Dialog mit den Schriften unserer Vorgänger bewegen. Was wäre denn Ihre Antwort darauf? Wahrscheinlich kommt es darauf an, was man machen möchte mit diesen Texten, oder? Also wenn ich jetzt eine Philosophiegeschichte schreiben will, dann kann ich nicht einfach alles frei miteinander kombinieren. Wenn ich eine politische Rede halten will, dann vielleicht schon eher?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also mir ging es an dieser Stelle vor allen Dingen darum, eben an dem Versuch von meinem Kollegen Chica Jeffers eben nochmal deutlich zu machen, dass die Bedeutung des Maat-Prinzips vielleicht noch mal stärker deutlich hätte gemacht werden müssen, weil in diesem Kontext dieser Text entstanden ist. Ne, also das war schon, glaube ich, jetzt auch sehr spezifisch. Aber natürlich auf einem allgemeineren Level müssen wir uns immer wieder, und das behandle ich ja noch mal in einem anderen Kapitel noch mal sehr viel ausführlicher, diese Frage stellen, wie gehen wir eigentlich erstens mit alten Texten um? Das aber, da möchte ich auch nochmal betonen, keine neue Frage. Mhm. Diese hermeneutischen Fragen müssen wir uns auch im Umgang mit den überlieferten, überkommenen Texten aus der europäischen Tradition natürlich stellen. Ne? Eben auch solche Fragen, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Also macht es Sinn, Aristoteles da jetzt auf Fragen globaler Gerechtigkeit anzuwenden? Oder solche Fragen, weil er ja auch aus einem ganz spezifischen Kontext heraus geschrieben hat. Ne? Also diese hermeneutischen Fragen, diese Fragen nach Umgang mit Texten, wann ist es sinnvoll, einen Text heranzuziehen, unter welchen Aspekten, wie gehen wir damit eigentlich um, reißen wir sie nicht eigentlich aus ihren Kontexten heraus und so, die stellen sich generell. Mhm. Ja? Aber ganz spezifisch im Umgang mit Texten aus außereuropäischen Traditionen müssen wir da natürlich nochmal viel selbstkritischer uns auch befragen, warum tun wir das, wie tun wir das, sind dadurch vielleicht auch bestimmte Aneignungen jetzt dabei, ne? Also wo wir dann wieder als Akademikerinnen aus dem globalen Norden, die ja schon allein auf der Grund der Finanzstärke des globalen Nordens über möglicherweise größere Mittel oder sicherlich größere Mittel verfügen als Kolleginnen aus der afrikanischen Akademie, eignen wir uns hier nicht plötzlich dann schon wieder bestimmte Konzepte, mhm. Texte, Ideen an für unsere eigene Arbeit, für unsere eigenen Karrieren und was passiert da eigentlich? Ja, also ist eine Aneignung, ist eine Frage der kritischen Aneignung dann letztendlich, wo wir auch uns fragen müssen, wie weit können wir da gehen? Wie gehen wir mit Manuskripten um? Stammen manche Manuskripte nicht, ich diskutiere das an einem Text aus dem 17. Jahrhundert aus Äthiopien von einer Hagiographie einer äthiopischen Nonne, mhm. die eben auch von westlichen Theoretikern, Theoretikerinnen benutzt wurde für ihre Arbeit und interpretiert wurde für ihre Arbeit. Gehen manche Interpretationen da nicht zu weit und müssen wir nicht auch Restriktionen der Ursprungsgemeinschaften dann mit in Betracht ziehen? Also da gab es zum Beispiel große Proteste aus der koptischen äthiopischen Kirche, einerseits gegen ein bestimmtes Interpretationsmuster und andererseits dagegen, dass diese Hagiographie, das sind dann für die äthiopische Kirche auch heilige Texte, die wurde abfotografiert und ins Internet gestellt. Mhm. Und das dagegen gab es eben auch Proteste, weil gesagt wird, das sind heilige Texte, die sollen gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und da stehen wir dann in einem sehr interessanten und auch schwierigen Spannungsfeld zwischen einerseits der Frage der Wissenschaftsfreiheit. Haben wir nicht das Recht, mhm. zu lesen und zu wissen und zu kennen und dann eben auch zu interpretieren? Und andererseits aber eben auch Forderungen aus bestimmten Gemeinschaften, die sagen, nee, das Recht habt ihr nicht, das ist unser Wissen, das wollen wir nicht teilen.
Mhm. Wahrscheinlich sehr schwer, finale Antworten auf diese Fragen zu finden.
Ja, absolut. Da gibt es keine allgemeingültigen Antworten. Das muss man ganz spezifisch am jeweiligen Fall dann eben auch sehen und durchdeklinieren. Wofür ich einfach plädiere, ist, dass es eine ganz starke, enge Zusammenarbeit geben muss zwischen Wissenschaftlerinnen aus aller Welt und Wissenschaftlerinnen beziehungsweise anderen Gelehrten oder eben Verantwortlichen aus den jeweiligen Regionen, mhm. die dafür zuständig sind oder sich da sehr stark auskennen. Und man muss dann eigentlich in einem sehr engen Dialog oder Polylog die jeweiligen Antworten finden. Da müssen aber eben auch die Wissensträgerinnen aus den jeweiligen Regionen dann ein Mitspracherecht haben. Und das muss man eben dialogisch irgendwie lösen. Und wenn das Ergebnis sein sollte, nein, dann muss das aber auch respektiert werden. Ich kenne auch ähnliche Debatten aus dem Bereich um die Maori-Philosophie mhm. aus Neuseeland, wo ja in Neuseeland gerade sehr, sehr viel gearbeitet wird. Das ist also die indigenen Wissenssysteme der Maori aus Neuseeland, da wird sehr viel Arbeit reingesteckt im Moment. Aber da gibt es eben zum Teil dann auch Grenzen, wo Maori-Gemeinschaften sagen, nee, den Begriff oder das geben wir jetzt nicht preis. Mhm. Ne? Also damit muss man sich dann, das muss man dann, glaube ich, auch respektieren.
Ja, sehr spannend. Wir könnten noch ewig weiterreden oder ich würde Ihnen gerne noch ewig dazu zuhören, aber wir sind jetzt langsam am Ende dieser Folge angekommen. Ich würde trotzdem Sie noch fragen wollen, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte mich gerne einarbeiten in die Philosophie Afrikas oder vielleicht auch speziell die ägyptische Philosophie. Ich würde gerne mal irgendwas mir dazu anschauen. Ich habe ja schon Ihren Artikel empfohlen und Ihr Buch. Hätten Sie noch einen Tipp, da könnte man anfangen oder sowas? Soll man sich direkt die Lehren des Tahotep nehmen und damit loslegen?
Ja, auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Die gibt es ja auch in deutschen Übersetzungen. Brunner zum Beispiel liegt vor als ein Band zur ägyptischen Weisheitsliteratur. Da kann man sich also die Übersetzung durchlesen und einen eigenen Eindruck davon gewinnen. Dann, was das alte Ägypten betrifft, lege ich nochmal ans Herz Jan Assmann natürlich, der hervorragende Bücher dazu geschrieben hat, insbesondere sein Maat-Buch, oder Friedrich Junge, der den Tahotep-Text dann tatsächlich eben auch aus einer philosophischen Perspektive liest. Wenn man sich jetzt ins breitere Feld der afrikanischen Philosophie einarbeiten möchte, und eben auch die Debatten aus der Gegenwart wahrnehmen möchte. Da ist ja auch vor wenigen Jahren im Suhrkamp Verlag erschienen Afrikanische politische Philosophie. Das sind Übersetzungen einiger ausgewählter Texte von Philosophen und Philosophinnen der Gegenwart aus Afrika, die dort in recht übersichtlichen, also einzelnen Beiträgen oder Auszügen aus längeren Werken auf Deutsch vorliegen. Da kann man eben sich auch ganz gut mit Debatten der Gegenwart beschäftigen. Oder was auf Deutsch eben auch vorliegt, ist das Buch von Paulin Hunton-Chi, Afrikanische Philosophie, Mythos und Realität, das schon, glaube ich, Anfang der 90er Jahre auch auf Deutsch übersetzt wurde. Und wo eben diese ganze Problematik, was ist afrikanische Philosophie eigentlich, diese Debatten aus den 60er, 70er Jahren, auch die Frage, wo fangen wir an, aus einer afrikanischen Perspektive eben auch diskutiert wird. Auch die Frage zum Beispiel, wie gehen wir mit Anton Wilhelm Amo um, ne, der ja gerade im Rahmen der Black Lives Matter-Debatten dann vor 2-3 Jahren auch im deutschsprachigen Diskurs eben nochmal bekannter geworden ist. Ne, ein Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, der als Kind aus Ghana nach Deutschland kam, dann vom Herzog von Wolfenbüttel mit ausgebildet wurde, mit dessen Kindern mit auf die Ritterakademie gehen konnte und der dann eben Philosoph war in Halle und Jena unterrichtet hat, also der erste schwarze Philosoph im 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum. Also mit diesen Fragen beschäftigt sich zum Beispiel auch Hunton-Chi in seinem Buch. Also für den deutschsprachigen Raum wären das so meine Empfehlungen. Im englischsprachigen Raum liegt natürlich sehr viel mehr Literatur vor.
Okay, aber dann packe ich die erstmal jetzt auch in die Shownotes. Und ja, habe mich nur noch zu bedanken, Frau Granes, für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Dann war es das mit dieser Folge und wir hören uns genau nächsten Sonntag hier wieder. Macht's gut, bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.